Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Bärbel Schäfer darf ich begrüßen, Moderatorin, Produzentin und Autorin. Herzlich willkommen.
Hallo, Frau Köster.
Sie sind vielen bekannt durch die Sendung Bärbel Schäfer, die Sie 7 Jahre lang gemacht haben. Es gab die goldene Kamera dafür. Seit 9 Jahren jetzt beim HR, die Sendung Sonntagstalk. Wie ist es denn jetzt, auf der anderen Seite zu sitzen?
Ach, ganz schön. Also Radio ist ein Medium, was mir sehr viel Freude macht und ein wunderbarer Raum, in dem man sich inhaltlich austoben kann. Also klar, die großen Sendungen von den Privaten kennt natürlich jeder. Meine politische Sendung im Fernsehen haben weniger Leute dann gesehen.
Ja, Sie haben viele unterschiedliche Formate auch gemacht.
Aber es macht Spaß. Ja. Beim Radio finde ich eigentlich ganz schön, das ist jetzt anders hier, weil wir hier jetzt Kameras haben bei SWR-Leute, dass die Eitelkeit wegfällt und die Gäste sich wirklich auf das Gespräch konzentrieren. Und beim Radio zappt man weniger hin und her als beim Fernsehen.
Manchmal kann man sich auch leichter öffnen beim Radio. Ist das so? Erleben Sie das?
Das ist jetzt Ihre Hoffnung für unser kommendes Gespräch, Frau Köster. Mal sehen. Aber ich denke schon, es hat natürlich etwas sehr Intimes, als wenn wir beide jetzt auf 2 Stühlen sitzen würden in einem Studio und um uns herum wären eben noch mal 200-300 Leute Publikum.
Kurz vor Weihnachten, wenn unsere Sendung läuft, wir zeichnen gerade Anfang Dezember auf und ich las in Ihrem neuesten Buch, dass Ihr Papa zu Ihnen immer sagt, Mensch Bärbel, du musst doch Weihnachten vermissen, denn seit 2004 sind Sie übergetreten zum Judentum. Sie haben Michel Friedmann, eben der auch Jude ist, geheiratet.
Genau, aber das eine heißt ja nicht, dass man das andere nicht feiern kann. Also wir haben die Chanukka-Feiertage, diese 8 Abende, an denen man Kerzen anzündet und sich nochmal erinnert an den Tempel in Jerusalem und die kleine Öllampe. Und von daher soll man auch viele Sachen essen, die sehr fettig sind. Das ist eine schöne Begleiterscheinung.
Fett braucht man doch sonst bei Alkohol, oder?
Ja, genau, ja. Kreppel oder eben Reibekuchen und solche Dinge. Aber es geht eigentlich darum, zusammenzusitzen, zu reden, sich zu begegnen und ja, Weihnachten dann mit der Oma. Und ich glaube, das ist ja in vielen Beziehungen, in vielen Familien so, wo unterschiedliche Religionen zusammenkommen. Man hat das Beste aus allen Festen dann.
Sie haben eine 85-jährige Überlebende des Holocaust getroffen. Eva Sepeci, Sie müssen mir bei dem Nachnamen helfen.
Sepeci,
eine in Ungarn geborene Jüdin, die Auschwitz überlebt hat. Und darüber haben Sie geschrieben, über Ihre Treffen. Meine Nachmittage mit Eva ist daraus entstanden. Ein sehr berührendes Buch. Wie haben Sie Eva kennengelernt?
Wir haben uns in Frankfurt kennengelernt. Auf einer Lesung am 27. Januar, Tag der Befreiung von Auschwitz und an einem Kongress am Schauspielhaus. Und daraus, wie das manchmal so ist, haben wir einfach gemerkt, es gibt ein großes Interesse, sich nochmal zu sehen. Und das haben wir verfolgt.
Ja, mir hat es gleich schon zu Beginn beim Lesen wirklich auch die Kehle zugeschnürt. Sie schreiben da sehr prägnant in kurzen Sätzen. Vielleicht haben Sie Lust, einfach auch mal etwas über den Hunger, das Frieren auch vorzulesen. Seite 35 zum Beispiel.
Mhm. Seite 35. Handschuhe waren Luxus und so weit weg wie der Mars. Eva zeigt mir ihre Hände. Weißt du, wie das ist, wenn du deine Finger nicht mehr spürst? Sie machte eine Pause und schaute an mir vorbei. Meine Finger sind mir abgefroren. Erst wurden sie weiß, dann taub. So taub, dass ich nachts davon aufwache und sie einzeln wieder gerade bog. Knallrot ist die Warnfarbe. Die letzte Stufe. Dann platzt die Haut auf.
Und das nimmt uns mit in Evas Geschichte. Und Sie haben es schon angesprochen. Sie konvertierten 2004 zum Judentum. Welche Vorstellung vom Judentum hatten Sie denn, bevor Sie Jüdin wurden?
Einer sehr lebendigen, einer sehr streitbaren, einer sehr warmherzigen und im Hier und Jetzt behafteten Religion. Also das ist das, was ich von meinen Freunden früher aus der Schulzeit und aus dem Umfeld mitbekommen habe. Man kann ja nichts auf später delegieren, sondern man soll ja immer alles sofort und direkt oder an den Feiertagen und an den Anlässen miteinander klären. Und das fand ich immer sehr authentisch.
Sie haben dann in Ihrer Familie nachgeforscht und wollten wissen, wie war das bei uns damals, weil Sie ein großes Schweigen auch in der eigenen Familie erlebt haben. Wie sind Sie vorgegangen?
Naja, wie man vorgeht zu unterschiedlichen Abschnitten im Leben, immer mit unterschiedlichen Methoden, würde ich mal sagen. Als 11-Jährige habe ich gesehen, wie meine Oma im Kaufhaus gestürzt ist. Und ich hatte eigentlich das erste Mal Kontakt mit dem Krieg, weil sie 10 Minuten so eine Art Aussätze hatte und in der Damenoberbekleidung saß und sagte, warum rennen wir nicht in den Bunker? Warum sitzen wir hier zwischen den Blusen und trinken Wasser? Dann habe ich es nochmal versucht mit 14, als sie ins Altersheim zog. Und ich eine blaue Schachtel fand, in der ein Mutterkreuz war und ich sie direkt fragte.
Das hat sie sehr schockiert, als sie das damals fanden.
Ich wollte einfach wissen, wer wart ihr in dieser Zeit? Das sind ja Menschen, die ich sehr geliebt habe, denen ich sehr nah war, mit denen ich Urlaube und Abende und Wochenenden verbracht habe. Ich komme aus Bremen, einer sehr politisch sehr engagierten Stadt. Ich hatte eine sehr politische Schulzeit mit Lehrern, die uns natürlich immer wieder aufgefordert haben, auch nachzufragen und Fragen zu stellen. Aber die Antworten blieben aus. Und ich hatte einfach das Gefühl, Schweigeteppiche sind groß. Da muss ja auch viel drunter passen in diesem Land. Und ich hatte einfach das Gefühl, viele von uns stolpern langsam über diese großen Teppiche. Denn während ich das Buch geschrieben habe, haben sich auf den Marktplätzen in unserem Land sehr viele Menschen mit sehr viel Hass eben auch versammelt.
Ja, und Sie sind dann auch zu Ihrem Vater gegangen und haben ganz konkret Ihren Vater gefragt. Welche Antwort haben Sie da bekommen?
Die Gespräche, die hier in diesem Buch drin sind und dieser Gedankenaustausch, der hat uns eigentlich über die ganze Jugend bis vor 2 Jahren, als er verstorben ist, begleitet. Immer wieder die Auseinandersetzung, wie kann man weitermachen auf einem Scherbenhaufen? Wie kann man einfach wieder zurückkommen in seinen Alltag, wenn man weiß, dass Kollegen, Mitschüler, Menschen deportiert und vernichtet wurden? Wie geht das in einem Land, was danach keine Fragen stellt? Ich bin einfach der tiefen Überzeugung, dass man sich erst hinter diesem Schweigen begegnet. Erst wenn man miteinander spricht, kann man sich wirklich auch lieben und nahe kommen und wenn man sich öffnet. Und das hat mir gefehlt. Da kann ich für meine Familie sprechen. Ich weiß nicht, wie es bei den Zuschauern und Zuhörern draußen ist, ob das in ihren Familien anders war. Aber zu sagen, ja, wir sind da einem Irrweg aufgesessen und es war ein Fehler, mitzulaufen, arm gereckt und wegzuschauen.
Welche Antworten haben Sie denn letztendlich von Ihrem Papa bekommen? Gab es Nazis in Ihrer Familie?
Also es gab Antworten, die waren aber eben nicht so klar, wie ich es mir gewünscht habe. Es gibt Institute, an die sich all die Enkel, und das machen sehr viele Enkelgenerationen, auch wenden können, wo man Fragen stellen kann. Es gab den braunen Onkel, von dem wir es alle wussten. Es gab den Kommunisten, der, von dem man eben nicht weiß, wo er sich versteckt hat, der es überlebt hat. Es gab aber eben auch den Großonkel, der mit den SS-Zeichen unterm Arm nach Hause gekommen ist und den anderen, der im Lazarett in Russland gestorben ist. Aber dieses, was war denn da in Russland, ja? Was war man für ein Soldat? War man einer, der mehr getan hat, als man hätte tun müssen? War man derjenige, der Befehle ausgeführt hat? Oder war man eben auch der, der mal jemandem ein Stück Brot gegeben hat? Diese Antworten im Detail habe ich nicht bekommen. Das liegt aber eben daran, dass die Elterngeneration, viele haben ja gefragt und haben auch Antworten bekommen, aber in meinem näheren Umfeld eben leider auch geschwiegen hat.
Meine Nachmittage mit Eva haben Sie geschrieben, haben sich da mit Eva Sepeschi getroffen, die 85-Jährige, die den Holocaust überlebt hat. Wie hat sie denn auf das Buch reagiert?
Ja, mit großer Neugier und sie hat natürlich die Abschnitte, die ich veröffentlicht habe, vorher auch gesehen und ich habe ja für ihre Worte literarische Übersetzungen gefunden und es war eine sehr große und spannende Herzensreise und wenn ich sie vor mir sehe, sehe ich natürlich eben auch dieses 11-jährige Mädchen, was auf dem Bahnhof in Budapest von ihrer Mutter mit ihrer Puppe Erika unterm Arm und ihrer blauen Strickjacke verabschiedet wurde und bei der die Verstecke eben aufgeflogen sind und die dann mit 11 alleine in Auschwitz landete. Und gleichzeitig ist sie eben die 85-Jährige, die noch so energiegeladen ist und vor mir die Treppe im Treppenhaus hochsprintet und mir den Kaffee kocht.
Wie waren Ihre Nachmittage? Nehmen Sie uns mal gemeinsam mit dahin. Wie sah das aus? Wie sind Sie vorgegangen? Wie war die Situation? Haben Sie
immer
gemeinsam
anders
geweint?
Es gab keinen Plan. Manchmal waren wir beide müde, manchmal war die Ungeduld ein großer Begleiter und sie hatte die Nacht zuvor etwas aufgeschrieben und sagte, darüber möchte ich mit dir reden, wie das war, als der Mensch vergessen hat, ein Mensch zu sein, wie das war, diese Kälte auszuhalten. Manchmal haben wir, während wir uns über das Essen unterhalten hat, sie hat immer so eine scharfe ungarische Frischcreme da mit so Salzkräckern, über den Hunger unterhalten, ja, wie das ist, wenn der Mensch eben verroht, um zu überleben und eigentlich vergisst, sich selbst zu lieben. Man betritt eben dann doch von Alltagsthemen immer wieder auch Auschwitz. Und das auszuhalten, fällt mir natürlich auch manchmal leichter. Manchmal wollte ich auch gar nicht hingehen. Manchmal war auch meine Seele schwer. Und manchmal haben wir geschwiegen oder gelacht oder zusammen geweint.
Ja, Sie haben sich ganz intensiv auch mit dem Thema Schmerz befasst in den vergangenen Jahren, auch über Glück geschrieben, über all die intensiven Gefühle. Was bedeutet das Schreiben für Sie persönlich?
Das ist ein wunderbarer Rückzugsort, in dem sich dann aber wieder ganz große Welten öffnen. Und ich bin ja in meinen Radiosendungen oder früher in den Fernsehsendungen oder bei Veranstaltungen, die ich moderiere, immer von Menschen umgeben. Und das ist mein Schreibtischraumschiff sozusagen, an dem ich nur mit den inneren Stimmen rede. Und natürlich gibt es hierfür auch Begegnungen wie die mit Eva, aber es ist eben ein Ort der Ruhe.
Haben Sie denn auch beide Seiten verstehen können, damals zur Nazi-Zeit Opfer und Täter?
Also das Schweigen der Eltern und der Großeltern, der Urgroßelterngeneration führt natürlich auch dazu, in der Begegnung mit jemandem, der den Holocaust überlebt hat, der eigenen Feigheit zu begegnen und zu fragen, wer wäre ich denn gewesen in dieser Zeit? Hätte ich denn wirklich etwas anders gemacht als meine Großeltern, die ja weggeschaut und nicht gehandelt haben? Wenn die Helden gewesen wären, hätte ich das sicherlich erfahren in der Familienbiografie. Aber sie waren es eben leider nicht. Das anzunehmen fällt mir schwer. Ein Verständnis dafür kann ich nicht aufbringen bei Tätern. Ich kann ja auch kein Verständnis aufbringen dafür, dass man sich heute auf den Marktplatz stellt und Hass hinausbrüllt. Genauso wenig kann ich verstehen, dass man damals alles mitgemacht hat. Weil es gab ja Menschen, die anders gehandelt haben. Die Namen kennen wir ja. Mein Mann gibt es ja nur und seine Eltern, weil sie auf Oskar Schindlers Liste standen. Also es gab welche, die nicht weggeguckt
und gehandelt. Sie wären sonst keine Überlebenden gewesen.
Genau, sie wären sonst keine Überlebenden gewesen. Dass das schwierig war und dass die Umstände schwierig waren, à la Bonheur, das verstehe ich auch. Aber ein Verständnis für diese Vernichtung, Krieg ist nichts Neues, nichts Deutsches, Hass ist nichts Neues und nichts Deutsches, aber Auschwitz war etwas Deutsches und das war neu.
So ein Radiostudio ist Ihnen gut bekannt. Da sitzen Sie sonntags nämlich beim HR immer drin. Wissen Sie schon, wer Heiligabend kommt? Haben Sie da Sendung?
Nein, Heiligabend fällt ja dieses Mal auf einen Sonntag. Von daher habe ich frei. Das ist ja nur an ganz wenigen Sonntagen der Fall. Und von daher freue ich mich diesmal auf zwei Wochen Ferien, ehrlich gesagt.
Was für ein Luxus
ja,
dann.
Ich werde es natürlich schmerzlich vermissen, mein Studio. Aber ich freue mich auf einen freien Sonntag.
Sie waren dieses Jahr nominiert auch für den Deutschen Radiopreis. Mhm. Und zwar für das Gespräch mit Christine Preis. Sie ist Asperger-Autistin. Wenn Sie an das Gespräch zurückdenken, welche Situation, welcher Gesprächsfaden kommt Ihnen da zuallererst in den Kopf?
Also eigentlich denke ich an Ihre Augen, weil wir sitzen uns jetzt hier auch nur eine Armlänge voneinander entfernt und schauen uns ja doch in die Augen. Und das war bei ihr nicht möglich. Ihr Blick wanderte immer nach oben, weil sie sagt, sie kann sich nicht aufs Gespräch konzentrieren und gleichzeitig Blickkontakt halten. Ja, und die Schwierigkeiten einer Teenagerin mit Asperger, sich zu verlieben und sich zu öffnen und ein Pendant zu finden, selbst erstmal zu erkennen, was man eigentlich hat, das sind so die Momente, die mir dann wieder hochkommen.
Sie treffen ja viele spannende Persönlichkeiten in der Sendung, auch oft sind es Menschen, die Ausgrenzungen erlebt haben. Haben Sie das jemals selbst erlebt?
Es sind prominente Menschen, Menschen mit einer interessanten Geschichte, ja, auch mit Ausgrenzung. Ich hatte Fremdheit am Anfang bei Auslandsaufenthalten. Ich erfahre natürlich manchmal Ausgrenzung, wenn man offene Worte spricht und eine klare Haltung gegen Rassismus und gegen Antisemitismus hat, dann wird man auch nicht überall mit offenen Armen empfangen.
Wo haben Sie es zuletzt erlebt?
Immer wieder in den Sendungen. Also wenn man was sagt gegen Rechtsnationale, die wir mittlerweile nicht nur in Landtagen, sondern auch im Bundestag haben, dann gibt es immer Briefe. Freue mich schon auf die Zuschriften.
Das heißt, Sie erleben persönliche Anfeindungen,
ja,
dahingehend?
Ja, das ist, glaube ich, wenn man eine Haltung hat. Und die ist eigentlich noch deutlicher nach dem Buch jetzt von Meine Nachmittage mit Eva. Die haben aber auch viele meiner Gäste und die erleben das eben auch. Ich denke aber, wir sind in Zeiten, wo man wieder eine klare Haltung haben muss, weil Demokratie ist fragil, wie wir gerade sehen. Wenn man sich in Europa umschaut, wenn man sich in unserem Land umschaut, regieren noch demokratische Parteien. Aber andere Kräfte sind auch stark.
Was hat Sie, Sie sind ein politischer Mensch, was hat Sie politisiert?
Ich denke zum einen die ich denke ganz klar die Schulzeit. Mein Freundeskreis, die Lehrer, die politische Zeit, das waren die 80er
Jahre. Sie sind in Bremen aufgewachsen.
Jahre in Bremen, da waren die ersten Parteitage der Grünen. Es war die Zeit der Atomkraftdemonstrationen, Anti-Atomkraftdemonstrationen, wo wir hingefahren sind. Und das ist ich denke, wir sind alle politisch, weil jeder hat ein unterschiedliches Thema. Heute ist es Familienpolitik als berufstätige Mutter. Es ist aber eben auch soziale Politik, wenn man sieht, dass eine Gesellschaft droht, auseinander zu klaffen zwischen Arm und Reich. Also ich denke, jeder von uns hat Themen, in denen er oder sie ein politischer Mensch ist.
Wir hatten bei SWR3 vor Jahren mal eine Rubrik, der gute Tipp meines ersten Chefs und den guten Tipp von Bärbel Schäfer. Den habe ich mir lange Zeit gemerkt, weil der so hilfreich war. Ah. Wissen Sie noch, was der gute Tipp Ihres ersten Chefs war?
Ja, weiß ich noch. Kein Weg umsonst.
Ganz genau.
Echt? Was?
Ja. Vielleicht erzählen Sie nochmal die ganze Geschichte.
Ja, genau. Der ja immer sagte, wenn du von A nach B gehst, also ich habe ja eine Ausbildung, eine kaufmännische Ausbildung im Hotel gemacht, weil ich aus einer Kaufmannsfamilie komme und das ist ja ein Beruf, den kann man immer überall und an jedem Ort der Welt machen und der Hotel Direktor hat immer gesagt, kein Weg umsonst, Bärbel. Also wenn du von A nach B gehst, immer was mitnehmen, Teller, Tassen.
Wenn Sie heute ein Hotel betreten, worauf achten Sie zuerst?
Ich mache die Badezimmertür zu und gucke an das kleine Dreieck hinter der Badezimmertür, ob da dicker Staub liegt und vermeide Liegestütze, um nicht unter das Bett gucken zu müssen.
Wenn man den Weg von den Medien betrachtet, den Sie genommen haben, muss man, glaube ich, in einer amerikanischen Highschool anfangen. Mhm. Denn dort haben Sie eine Talkshow moderiert. Wie kam es dazu?
Ja, ich war Austauschschülerin und habe dort Tennis gespielt. Und die fanden das, glaube ich, ganz lustig, dass eine 16-Jährige ihren europäischen Blick auf Alltag wirft und die Fragen eben stellt. Und dann war ich selbst Gast nach einem gewonnenen Tennisturnier in der Sendung und danach haben die mich dann Lehrer, Indianer aus den Reservaten, das war oben in North Dakota an der Grenze zu Kanada, Arbeiter auf den ersten Ölfeldern und so weiter interviewen lassen.
Wie hat die Zeit in Amerika Sie geprägt?
Die war einfach, es ist eine lebenslange Freundschaft, sind da entstanden, eine große Offenheit. Es war ja damals, meine erste Flugreise, meine Eltern haben nicht angerufen, es gab kein Skype, es gab kein Internet. Einmal nach 8 Monaten rief meine Mutter an, ich war so geschockt, die haben Uhrzeit. Ich konnte danach wochenlang kein Deutsch mehr sprechen und meine Vorliebe, denke ich auch mal, für Sneakers und T-Shirts sind auch in der Zeit entstanden. Okay, auch ein bisschen Fastfood.
Und dann kam dennoch die Entscheidung, Hotelkauffrau zu machen. Hat genau. Vater erstmal gesagt, Mensch, Bärbel, lern was Ordentliches? Oder
ja,
wie war das?
Ich wollte halt nicht da bleiben und dort dann für ein College Tennis spielen, weil das war mir dann doch ein bisschen zu langweilig und zu redundant. Ich wollte zurück und Abi machen und dann etwas haben, mit dem ich mich immer selbst finanzieren kann. Und das war ihm, glaube ich, wichtig, weil das Leben schreibt ja wilde Geschichten und dann ist es immer gut, wenn man sich selbst ernähren kann.
Und Schuld an der Medienkarriere ist dann ein Praktikum beim WDR. Was hat Sie da so fasziniert?
Ja, ich glaube, das war das erste Mal. Ich habe alles selbst finanziert, mein Studium, und das war mein Lieblingsjob. Ich kam rein und wusste, hier bin ich zu Hause. Und dann habe ich bei Frank Plassberg, war ich Kabelhilfe und Regieassistentin und Aufnahmeleiterin, habe dann für die Deutsche Welle Kultursendung moderiert, im WDR Jugendtalkshows, Vorabendprogramm der ARD. Und irgendwann gab es einen Piloten für die ARD, der wurde aber nicht fertig. Und der Vermieter drängelte unsere WG und sagte, Leute, ihr müsst die Kohle hier mal langsam rüberschieben. Und dann haben wir geguckt, wer kann was machen und dazu beitragen. Ich habe gesagt, ach, da gibt es ein Casting bei RTL, ich gehe mal hin. Vielleicht bekomme ich ja den Job und dann können wir fürs nächste Vierteljahr die Miete bezahlen.
Und dann haben Sie den Job bekommen.
Ich habe den Job bekommen.
Haben 1500 Sendungen Bärbel Schäfer gemacht.
Ja.
Würden Sie das heute nochmal machen?
Na gut, ich habe damals eine Boulevardzeitung irgendwie im Innenteil meines Ärmels versteckt und die während des Castings rausgeholt und weiß nicht, ob diese Spontanität da Ausschlag gegeben hat. Es war ein Blick unter deutsche Dächer, es war ein Blick in den Alltag, es war ein Blick in mir, zum Teil fremde Welten. Wir haben sehr viel gelacht, wir haben sehr viel Spaß gehabt, wir haben die Nation aufgeregt und aufgewühlt. Und wir hatten einfach Freiraum. Wir hatten eine Stunde Programm, die wir gestalten konnten, ganz frei. Das war ein großes Geschenk. Und seitdem macht mir live natürlich auch keine Angst mehr, weil ich alles erlebt habe.
Da passiert nichts mehr.
Nein, aber ich habe vorher auch schon hunderte von Talkshows im WDR gemacht. Aber an RTL erinnern sich wahrscheinlich mehr.
Bärbel Schäfer, Moderatorin und Autorin. Und Sie haben sowohl einen Partner als auch Ihren Bruder bei Autounfällen verloren. Sie haben auch darüber geschrieben in Ist da oben jemand, weil das Leben kein Spaziergang ist? Mhm. Haben Sie Antworten gefunden? Ist da oben jemand?
Naja, ich glaube, es gibt viele Menschen in diesem Land, die jemanden geliebt haben und aufgrund von Krankheit oder Unfällen schrecklichen Ereignissen jemanden verlieren. Und wenn man an der Leitplanke steht und jemanden identifizieren muss, sind das Bilder, die nicht mehr aus dem Kopf gehen. Es war eine Reise nach Trost, weil ich dann dachte, ich bin, wie gesagt, kein gläubiger Mensch. Vielleicht hat ja jemand, der glaubt, noch andere Kraftquellen, die man anzapfen kann. Und auf diese Reise habe ich mich begeben und mit dem Buch die Trauer über den Verlust meines Bruders verarbeitet, der eben auch mein bester Freund war. Er war mein Partner, als wir noch gemeinsam produziert haben.
Sie waren ein Produzententeam.
Genau, ein Lebenszeuge eigentlich meiner Generation. Und das ist ein sehr schmerzhafter Prozess. Und ich glaube, wenn ich nicht geschrieben hätte, wäre ich irgendwann implodiert. Wir sind ja Tausende, die rumlaufen und Trauer in sich tragen und diesen Schmerz ja haben. Und trotzdem funktionieren wir ja auch alle weiter, ne?
Sie mussten da wirklich mitbekommen, wie es ist, wenn man den Boden unter den Füßen verliert. Sie haben gesagt, Sie suchten Trost. Was hat Ihnen Trost gegeben, außer das Schreiben?
Also sicherlich mein Mann ganz stark. Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber Alltag. Einfach dadurch, dass Kinder da sind und ein Hund und eine Mutter und enge Freunde, Jobs weiter zu funktionieren, aufzustehen und sich nicht die Bettdecke über den Kopf zu ziehen und sagen, weil er nicht mehr da ist, funktioniere ich jetzt auch nicht mehr. Und durch diese Regelmäßigkeit langsam, am Anfang ist es ja eine Benommenheit und man taumelt ja durch diesen Alltag.
Eine Taubheit sicherlich.
Eine Taubheit auch. Und dann anzufangen, irgendwann dann doch wieder die Sonnenstrahlen zu spüren oder gerne im Meer schwimmen zu gehen oder einfach im Wald zu laufen, ne? Lesen hat geholfen, Theaterbesuche, Kino. Für mich ist Kultur, Natur und natürlich mein Mann ein ganz starker emotionaler Faktor.
Das lässt sich dann so im Rückblick dann eben auch betrachten, aber in diesen Momenten, wo man dem Schmerz dann einfach ausgesetzt ist, wie war das für Sie?
Naja, der Schmerz ist ja in unterschiedlichen Härtegraden und ist auch eben nicht kontrollierbar. Man weiß ja gar nicht, wie man selber reagiert, wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Es ist ein Ausnahmezustand, der uns ja alle, die wir trauern, überrascht. Und dieses Überraschen macht etwas mit uns. Und das macht, glaube ich, eben vielen Menschen Angst. Deswegen ist Trauer ein Tabu und deswegen wollte ich darüber schreiben.
Und oft ist es in solchen Extremsituationen so, dass man sich selbst auch ganz anders wahrnimmt, als man sich bisher kannte. Mhm. Was haben Sie an sich Neues vielleicht auch entdecken müssen?
Naja, sicherlich, dass ich Stärken habe, so etwas zu überleben, ja, und zu schaffen, einfach weiterzumachen und trotzdem Lebensfreude zu empfinden und wieder Lebensglück zu empfinden ohne Scham. Ja, man schämt sich ja auch und denkt, du kannst jetzt nicht lachen oder du kannst nicht fröhlich sein. Und trotzdem kann es plötzlich so sein, dass die Trauer dir die Faust wieder ins Gesicht schlägt, wenn man einen bestimmten Song hört, ein Parfum riecht, jemanden sieht mit einem ähnlichen Haarschnitt oder Gang oder andere Geschwister erlebt. Wir waren zu zweit und jetzt bin ich eben ein Einzelkind. Und das eigentlich nur die Erinnerungsbilder hat. Und aus unserem Dialog ist mein Monolog geworden. Und das ist einfach schwierig.
Seit 13 Jahren sind Sie selbst Jüdin. Sie sind durch Ihre Hochzeit mit Michel Friedmann konvertiert. Und Sie schreiben einmal in Ihrem aktuellen Buch, ja, Ihre Schwiegereltern hätten der Hochzeit vermutlich nicht zugestimmt. Warum glauben Sie das?
Naja, weil für jemanden, der die Shoah überlebt hat, natürlich Familien, die damals in Deutschland verwurzelt waren und wahrscheinlich vieles mitbekommen haben, nicht die Antworten geben, die man gerne gehört hätte. Von daher ist meine Reise von meine Nachmittage mit Eva vielleicht auch die Antworten, die meine Schwiegereltern gerne gehört hätten. Ne? Natürlich hätte mein Mann immer noch alleine entschieden, aber es wäre ja wahrscheinlich eine nicht ganz einfache Begegnung gewesen.
Ja, Ihr Mann hat dann auch bei Ihrem Vater angefragt. Auch das beschreiben Sie. Mhm. Wie lief dieses Gespräch ab?
Naja, mit sehr viel Herzklopfen würde ich erstmal sagen und sehr viel Chaos, weil unser Hund da eine Rolle spielte, der eigentlich nur kurz sich erleichtern sollte, aber dann in einen See sprang in Bremen und mein Vater und mein Mann sich begegneten und ich eigentlich unbedingt wollte, dass das funktioniert, dass sie sich mögen, so wie das ja jeder möchte, der heiratet, dass sich die Familien mögen. Und ja, wer beide Seiten kennt, sowohl mein Vater als auch mein Mann, weiß, dass das auch manchmal so ein bisschen explosiven Stoff birgt. es ist dann nachher alles gut gegangen, aber es ist ein sehr humoriges Kapitel eben auch. Ne?
Ja, zwei Menschen, die dann gerne diskutieren.
Die beide gerne diskutieren und beide gerne Butterkuchen essen.
2004 haben Sie geheiratet. Wie hatten Sie sich kennengelernt?
Wir haben uns, sind uns vorher schon mal begegnet, aber sind uns auf einer Veranstaltung begegnet. Ich glaube, es war der Deutsche Fernsehpreis oder eine Diskussionsrunde. Ich weiß das gar nicht mehr genau.
Im Jahr vorher gab es noch die Friedmann-Affäre. Er ist verurteilt worden wegen Kokainbesitzes. Zwangsprostituierte haben ausgesagt, dass sie Sex mit ihm hatten. Wie haben Sie die Geschichte Ihres Mannes verarbeitet?
Das haben wir beide in persönlichen Gesprächen verarbeitet. Und so groß, wie es gekocht wurde, war es dann ja auch gar nicht. Aber das ist etwas, was, glaube ich, das Paar miteinander regeln muss. Und da ist Offenheit ganz wichtig. Und die haben wir oder leben wir in unserer Beziehung. Und manchmal gibt es ja auch andere Gründe, warum so etwas passiert.
Wenn Sie Ihren eigenen Weg beobachten, Ihre Entwicklung, worauf sind Sie selbst ganz besonders stolz?
Ich denke, dass ich einfach vorurteilsfrei Menschen begegne und dass ich diese Flamme der Neugier immer wieder wach halte. Und das ist einfach etwas, was wichtig ist und wo sich das sicherlich auch mit meinem Mann trifft, der ja ein sehr direkter politischer Journalist ist. Seine Leidenschaft ist die Politik. Und der diese
sehr streitbar gilt.
Ja, und das wünsche ich mir eigentlich von vielen politischen Journalisten, dass sie in den Zeiten, so wie sie heute sind, weniger auf Fernsehräte und weniger angepasst fragen würden, sondern noch sehr viel schärfer und sehr viel direkter, weil Politiker sind von uns gewählt und von daher verdienen wir, glaube ich, auch offene und direkte Antworten und keine Fragen, die immer mit Samthandschuhen gestellt werden oder die vom Assistenten dann vielleicht vorher noch abgesegnet werden.
Woran stellen Sie das bei sich selber fest? Man ist ja selber dann auch immer ein Spiegel dafür.
Naja, ich bin ja keine politische Journalistin. Für mich ist einfach wichtig, wenn mir jemand gegenüber sitzt, habe ich mich natürlich vorbereitet und habe mein Fragenkonzept, aber eben auch offen zu sein für neue Wege. Das, was das Gespräch oder was an Emotionen in einem Gespräch dann eben auftaucht, dem folgen zu können und dann auch manchmal das Konzept ein bisschen zu verlassen.
Pläne sind dafür da, sie über den Haufen zu schmeißen. Ne? Sie gehen sehr offen mit der Rolle der eigenen Familie während der Nazizeit um und haben eine 85-jährige Überlebende des Holocaust immer wieder getroffen, daraus ein Buch gemacht, Meine Nachmittage mit Eva. Haben Sie den Eindruck, dass Bücher etwas in Menschen auch verändern?
Bücher wecken Emotionen und Bücher nehmen den Leser mit auf eine Reise. Und wenn der Leser, die Leserin sich Meine Nachmittage mit Eva vornimmt, dann glaube ich, entwickelt man nachher eine Haltung, die vielleicht etwas verändert, weil es hat etwas mit Ausgrenzung, mit den Anfängen von Ausgrenzung, mit den Anfängen von Gewalt zu tun und führt dann anhand von Evas Geschichte auch zu den Endpunkten. Aber ich glaube, die Leser werden sich dann fragen, wo sind heute unsere Anfänge? Wo haben wir heute während den Anfängen schon überschritten? Wir sehen ja auch, wie Flüchtlingsheime brennen, wie Menschen abgewertet, angegriffen werden. Und da muss sich unsere Generation fragen, was tun wir, was sehen wir?
Wie nimmt denn Eva als Überlebende des Holocaust diese Entwicklung aktuell wahr? Darüber sprechen Sie ja auch.
Mit sehr viel Sorge. Und wenn man sich Europa anschaut, wenn man sich Ungarn anschaut, wenn man sich Polen anschaut, die Wahlergebnisse in Holland, in Frankreich, bei uns, das Erstarken der AfD, dann nimmt sie das mit Sorge wahr.
Und wenn wir über Bücher sprechen, welches Buch hat bei Ihnen ganz besonders viel ausgelöst?
Ach, es sind so viele. Ich lese viele aktuelle Autoren.
Was lesen Sie gerade?
Ich lese gerade, jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein.
Vielleicht beschreiben Sie einfach, um was es geht.
Ja, es ist ein Mann, der eingesperrt ist, eine lebenslange Haft. Mhm. Und der beschreibt diesen Mikrokosmos in einem Gefängnis und die unterschiedlichen Hierarchien. Und wahrscheinlich, wenn ich das Studio verlasse, ja, wird meine beginnende Demenz mir sagen, so ist der Titel, dann rufe ich sie an.
Ich muss gerade an Deborah Milky denken, die auch zu Gast war, die 24 Jahre unschuldig in einem Gefängnis in Texas saß.
Ja, das ist hart. Aber der ist so recht verurteilt worden. So ist es auf jeden Fall literarisch aufgebaut bei dem Buch, was ich jetzt lese.
Und dennoch dieser Mikrokosmos in einem Gefängnis.
Genau, von Machtstrukturen. Und
Landet man letztendlich immer wieder bei Macht?
Wer ist neu in diesem Land? Wer kommt an? Wer hat ältere Rechte?
Wenn wir über Sexismus sprechen, wer
besetzt den Raum? Wie offen sind wir? Ich glaube, es hat auch was mit der eigenen Offenheit zu tun. Also wir sind ein eher kühles, eher zurückhaltende Nation mit vielen Wunden eben auch. Und ich glaube, es ist eher bereichernd, sich auch zu öffnen und neugierig zu sein auf das andere. Also wir haben so viele binationalen Ehen. Es gibt so viele, in meinem Freundeskreis sind so viele Religionen vertreten, auch die Religion der Atheisten, um es so zu sagen. Und da ein bisschen sich bereichern zu lassen und weicher zu werden. Ich glaube einfach, neue Generationen werden vorurteilsfreier sein und nicht so viel urteilen, wie das noch die Generationen davor getan haben.
Wenn Sie die Wunden gerade ansprechen, hat denn Ihre Familie beispielsweise dann auch die Wunden auch angeguckt und verarbeitet, gemeinsam vielleicht verarbeitet?
Naja, gemeinsam ist, glaube ich, noch ein weiter Weg. Aber ich glaube, bei dem einen oder bei der anderen fängt es dann doch an, ein bisschen zu arbeiten und Emotionen zuzulassen. Es geht ja eigentlich, es kann ja auch eine Traurigkeit der Kinder sein, dass die Eltern, also meine Großelterngeneration, extrem kühl war. Ja, und mein Vater hat mir ja bis zu seinem Tod zur Begrüßung immer nur die Hand gegeben. Das ist ja nicht normal, wenn ich überlege, wie ich meine Kinder umarme und wie viel Liebe und Nähe und Warmherzigkeit wir uns schenken. Und wenn das zunimmt, und das beobachte ich ja jetzt in den jüngeren Generationen, ändert sich ja schon einiges.
Also Sie haben ja mit Ihrem Vater auch darüber gesprochen dann.
Genau. Dass Herzenswärme zum Miteinander gehört, war oft ein Thema bei uns.
Wie hat er reagiert?
Naja, er ließ sich am Ende umarmen. Das war für mich schon ein Fortschritt.
Ich sage Dankeschön für den Besuch.
Eins gehört.